Ich habe einmal ein Zitat von dir über die Wechseljahre gelesen und das geht so. Die Wechseljahre sind ein biologischer Skandal. Inwiefern?
Oh, also ich glaube, das kann jede Frau bestätigen, die da drin steckt und sich fragt, was soll denn das jetzt? Weil ja im Grunde sozusagen unsere Körper irgendwie dem Verfall preisgegeben werden. Ne? Also die Hormone rauschen runter, die Fruchtbarkeit ist vorbei. Es fangen, wie ja alle deine Hörerinnen sicher wissen, die unschönsten Beschwerden an und von Gelenkbeschwerden bis Hitzewallungen und so. Also im Grunde beginnt da ja schon ein massiver Abbau. Und das ist ja viel zu früh mittlerweile. Also früher haben die wenigsten die Wechseljahre erreicht. Aber jetzt beginnt da ja trotz leerer Eierstöcke eine wunderbare, fruchtbare Zeit, in der wir so erfahren sind wie nie, so klug wie nie, aber uns doch die Biologie ganz schön plagt. Und da finde ich, hat der Schöpfer also einmal einen Moment lang nicht lang genug nachgedacht.
Aber wir wissen uns immer mehr zu wehren. Da werden wir gleich drüber sprechen.
Mhm. Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl.
Einen wunderschönen Nachmittag oder vielleicht hat der Tag bei euch gerade erst angefangen. Wo und wann immer ihr von wegen Pause hört, wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid, möglicherweise auch zum ersten Mal, dann ganz besonders herzlich willkommen auch. Für mich ist heute ein besonderer Tag. Seitdem ich beschlossen habe, diesen Podcast zu machen, habe ich mir immer gewünscht, dass da eine Frau unbedingt auch mal vorkommen sollte. Und ihr habt sie schon gehört. Sie ist heute mein Gast, da freue ich mich wahnsinnig. Wer sie ist, sage ich gleich, ihr habt es eh schon längst erraten.
Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotik aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Ein Tipp für Balance und Reset in den Wechseljahren. Fasten und Detox mit Genuss in Marienkron. Retreat und Health Resort im Neusiedler Seewinkel. Für Gesundheit, die bleibt, und Erholung, die wirkt.
Und ich komme auch gerade vom großen Ö3 Podcast Award. Und da wurden 1600 Podcasts in Österreich eingereicht. Und von wegen Pause bei dem beliebtesten Podcast wurde Platz 15. Danke, 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 danke euch allen, die dieses Projekt so unterstützt. Großartige Community, wir kämpfen hier weiter, wir bleiben sichtbar. Wir wehren uns gegen das, dass Frauen bei einem gewissen Alter in Ecken gedrängt werden, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und über all das spreche ich jetzt mit Ildiko von Kürti. Hallo, liebe Ildiko.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und natürlich auch von mir herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich tollen Platzierung.
Danke, danke. Sehr verdient. Das freut mich sehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir, weil du so viel wahnsinnig interessante Sachen schreibst und sagst rund um dieses Thema. Ich bleibe nochmal bei diesem allerersten Zitat, weil ja, du hast recht, das ist eine Zeit, wo viele Frauen und viele von uns sich denken, was ist denn eigentlich mit mir los? Und jetzt kommt das große Aber und das hast du auch schon angesprochen. Wir gehen eigentlich durch eine Verwandlung, die manchmal nicht nur angenehm ist, aber eigentlich ist die Zeit, die dann kommt, so richtig, richtig cool, oder? Wie fühlst du dich eigentlich gerade?
Das muss nicht so sein, dass das eine richtig coole Zeit ist, die da vor einem liegt. Das kommt ja wirklich sehr darauf an, wie sehr man leidet, wie gut man unterstützt wird, wie sehr man eben von diesem Wechsel, der ja ein körperlicher erstmal auch ist, wie man da durchkommt. Und ich fand das schon wirklich eine Herausforderung und ich habe ja mir medizinisch sofort helfen lassen. Ich hatte die erste Hitzewallung und dachte, nee, damit komme ich nicht zurecht. Ich konnte gar nicht mehr arbeiten. Ich saß in Talkshows und dachte nur an meine Schweißausbrüche, konnte nicht mehr schlafen. Also das ist leider nicht automatisch so, dass Frauen das gut hinter sich bringen. Das kann ich leider ja gar nicht so unterschreiben. Und dass ja auch leider sehr viele Frauen, und das war mir, bevor ich mich damit beschäftigt habe, überhaupt nicht klar, wirklich viele Frauen, ernstzunehmend viele Frauen, ihre Jobs kündigen oder auch Führungsangebote nicht wahrnehmen, weil sie sich körperlich dazu nicht mehr in der Lage fühlen. Und das, obschon sie ja mental und erfahrungsmäßig im Grunde so fit sind wie nie zuvor. Also ja, man braucht sich das nicht, man muss eben schon auch die negativen Seiten dieser Zeit sehen, die es sehr, sehr wohl auch hat. Das ist tatsächlich schon ein richtiger Wirtschaftsfaktor, ne? Die Frauen, die aufgrund körperlicher Wechseljahresbeschwerden in Altersteilzeit gehen. So, das gibt es leider auch.
Ja, ja, dazu gibt es auch mehr Support.
Aber mir geht es sehr gut, aber ich will das dazu sagen. Ich bin sozusagen gut ärztlich begleitet, gut informiert und das sind ja beileibe nicht alle.
Das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel diesen Podcast mache.
Genau.
Bei mir hat der ganze Wahnsinn, sage ich jetzt mal, vor 10 Jahren begonnen. Da gab es nicht annähernd so viele Informationen und auch ich habe nicht so schnell jemanden gefunden in der Ärzteschaft, der mir da wirklich ernsthaft hat helfen können. Mhm. Ich war ja sehr lang Fernsehmoderatorin, ich saß sehr oft mit Wallungen auf Sendungen und ich kenne das alles. Ja. Was ich gemeint habe, ist, dass manchmal auch jüngere Frauen dann kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf mich alles zu? Und meine Hoffnung ist, dass es, wenn es hoffentlich nicht mehr so ein Tabuthema ist, wenn es hoffentlich mehr Informationen gibt, man mit dem Körperlichen immer besser umgehen kann, hoffentlich, wenn man weiß, wie es ist. Und dann schon auch den Fokus darauf legt, also zumindest empfinde ich das und viele meiner Freundinnen auch, dass man eben klarer wird. Also du hast auch diesen schönen, ich habe es rausgeschrieben, dieses Zitat, meine Augen werden schlechter, der Blick wird schärfer. Man sieht genauer, was ist. In diese Richtung war mein Kommentar auch gemeint. Ja. Ja? Dass man ja auch,
das auch
mental durch etwas geht. Ja, ja, auf jeden Fall.
Vorausschicken, dass ich sozusagen auch den Luxus habe, weil es mir körperlich so gut geht und weil ich gut unterstützt bin, kann ich dieses innere Reifen und die innere, ist ja das Gegenteil von einer Pause eigentlich, sondern die innere Entwicklung auch total feiern und genießen und auch wahrnehmen, weil ich davon nicht abgelenkt bin durch diese mannigfaltigen Beschwerden, die ich ansonsten vielleicht hätte, weil ich finde diese Zeit gerade super, sodass ich manchmal wirklich, auch heute Morgen habe ich noch gedacht, meine Güte, warum konnte es mir nicht früher so gut gehen? Warum habe ich so lange gebraucht, um für diesen Selbstbeheimatungsprozess, dieses Gefühl, wirklich gut in mir aufgehoben zu sein und zu wissen, was ich will und fast wichtiger noch zu wissen, was ich nicht will, zu wissen, was ich kann. Ich habe so lange gebraucht eigentlich, um zu meinen Fähigkeiten zu stehen. Ich habe immer keinen Hehl aus meinen Schwächen gemacht, aber zu sagen, hier, das kann ich wirklich gut, da könnt ihr mich auf mich verlassen, das ist mir eigentlich viel schwerer gefallen. Und das ist schon eben eine Entwicklung, die eben auch mit den Wechseljahren einsetzt. Die vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Wechseljahre sind oder letztlich die Zeit des Älterwerdens, des Reifens, schon auch dieser Hormonverschiebung, nicht mehr so viel Konzentration, östrogenmäßige Konzentration auf den Nestbau, sondern da ein bisschen weg mit Kuschelhormonen, Nestbauhormonen, mehr das eigene Bedürfnis in den Mittelpunkt stellen. Das finde ich eine wunderbare Entwicklung.
Also lustigerweise habe ich wirklich gerade heute, weil ich war dort, wo ich mehr als 30 Jahre gearbeitet habe und bin durch die Gänge dieses ORF-Zentrums gegangen, wo ich das erste Mal als 23-jährige Frau durchgegangen bin, da mit knapp 25 die jüngste Memory Moderatorin Lane. Einer ZIP ever war, ja, und dann sehr lange moderiert habe und so mir gedacht habe, in welchen Phasen deines Lebens bist du da durchgegangen? Und ich möchte eigentlich nicht zurückwechseln, in keine Phase. Also ich finde jetzt auch, und eben was du sagst, vielleicht dauert es einfach so lang, bis man sich selber auch wirklich finden kann und weiß, was es ist und auch dazu steht. Und ich lerne auch immer mehr das Nein sagen. Das war auch nicht meine beste Disziplin.
Ja. Wie alt bist du denn jetzt?
55.
55, ja. Also ich weiß auch, dass es ist müßig, sich zu ärgern darüber, dass man noch nicht früher alt war, weil man es braucht einfach seine Zeit. Aber eben, wenn man mit 35 oder 25-Jährigen spricht, die es vielleicht so gruselt vorm Älterwerden. Ich habe ja auch gedacht, mit 25 dachte ich auch, also ehe ich 60 werde, sterbe ich doch lieber vorher. Was ist denn da noch? Und jetzt diese unerwartete, wie soll ich sagen, auch Tiefe des Glücks, das ich jetzt empfinde, was aber nichts mehr damit zu tun hat, dass mir irgendein Typ zulächelt oder ich ein Zettelchen im Unterricht zugesteckt bekomme, willst du mit mir gehen? Das waren auch große Glücksgefühle. es ist so, weiß ich nicht, es ist so ein, eine Vertiefung, Verbreiterung dessen, was möglich ist, womit ich nie gerechnet hätte als junger Mensch. Ich dachte immer, es wird alles enger, schmaler, langweiliger. Und ich finde ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Es wird konzentrierter, es wird auch streng, ich werde strenger, ich schaue sehr genau hin, aber mir entgeht auch wenig. Mhm. Und ich höre sehr genau hin, ich nehme meine Gefühle wahr, eben auch die Glücksgefühle jetzt viel deutlicher, ausgelöst durch Nichtigkeiten, hätte ich früher gesagt. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut, was da mit mir passiert.
Ja, also ich finde, es wird manches auch intensiver, so wie du es auch schilderst. Und ich denke mir auch manchmal, aber vielleicht hat das auch damit zu tun, ich habe hier unlängst, ich werde das nach der Folge mit dir dann online geben, ich produziere immer so ein bisschen am Blog für den Podcast mit einer Frau, Universitätsprofessorin, gesprochen, die über die Psychologie des Alters forscht an der Uni Wien. Sehr, sehr spannend. Und da ging es eben auch um die Lebensmitte und dass man erstmals aber sich mit dieser Endlichkeit befasst. Und vielleicht denke ich mir seitdem, manchmal hat das auch damit zu tun, dass es intensiver wird, weil man einfach weiß, es ist nicht never ending. Und ich entdecke so viele Dinge, wo ich mir denke, die interessieren mich jetzt alle so wahnsinnig. Ja? Aber selbst so absurde Dinge wie Biologie, das war mein Hate-Fach in der Schule. Auf einmal denke ich immer, hey, das ist eigentlich total interessant. Das hätte ich eigentlich mir als junger Mensch auch näher anschauen können. Geht sich aber jetzt nicht mehr aus. Ja, so. Also möglicherweise ist es auch eben dieses, ja, also wir haben schon noch hoffentlich viel Zeit vor uns, aber natürlich zum ersten Mal denkt man sich nicht mehr unendlich viel Zeit. Das ist, glaube ich, schon sehr prägend, oder, für diese Lebensphase.
Das mag sein. Ich habe bei mir nicht das Gefühl, dass ich die ablaufende Zeit so sehr verinnerlicht habe. Also ich denke darüber nicht viel nach, wie viel Zeit mir noch bleibt. Aber das ist natürlich, ist einem das klar, dass man das letzte Drittel oder Viertel erreicht hat. Ich habe gestern eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die mein Buch gelesen hat und die gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat. Sie ist nicht heilbar. Und sie schrieb mir, dass sie, seit sie diese Diagnose hat, auf eine Weise dankbar und dem Leben gegenüber ist und das, was das Leben ihr bietet jetzt, dass sie manchmal traurig ist, dass sie diese Empfindung nicht schon vor ihrer Diagnose hatte. Also das ist jetzt auf die Spitze getrieben, natürlich schicksalhaft, aber so ein bisschen ist das, finde ich, mit dem Älterwerden, dass einen das gute Älterwerden auch befähigt, das Alter auch nicht nur zu ertragen, sondern auch zu gestalten und wertzuschätzen und zu lieben.
Und ich denke schon auch, also ich hatte immer die Vorstellung, wie ich noch jünger war, die alten Leute sind langweilig, auch weil du das angesprochen hast. Ja, das war auch so meine Wahrnehmung. Aber vielleicht ein bisschen kommt natürlich schon auch dazu, also wenn ich jetzt denke, meine Eltern sind beide leider sehr früh verstorben, aber trotzdem, wie ich die wahrgenommen habe als Ältere oder auch meine Großelterngeneration, die waren so langweilig und die waren so altbacken und die waren so einfach so ganz woanders als ich. Ich hege mich in der Illusion, meine Tochter wird jetzt 21, dass die mich nicht ganz so altbacken empfindet. Irgendwie. Also ich glaube, wir sind schon auch ein bisschen anders drauf als Generation, als das vor uns war. Oder denkst du nicht?
Also ich, mit Sicherheit sind wir anders als unsere Eltern und insbesondere auch unsere Mütter das waren. Wir sind ja eigentlich die erste älter werdende Generation, die sich schon emanzipieren durfte und konnte. Ne? Da gibt es ja kaum Role Models. Ob deine Tochter dich nicht trotzdem auch so ein bisschen als bisschen altbacken wahrnimmt, könnte ich mir trotzdem vorstellen. Weißt du, also weil man ist eben aus Sicht von einem 20-jährigen, 19-jährigen Sohn, ist man immer ja auch irgendwie langweilig. Und das ist ja auch aus deren Sicht, ist das auch so? Also wenn ich dir meine Abendroutine schildere und dass ich mich jetzt schon wieder auf meine Heizdecke freue, die ich neu habe und ohne die ich gar nicht mehr leben möchte, da würde sich mein Sohn und deine Tochter wahrscheinlich auch an die Stirn klopfen und sagen, oh Gott, hoffentlich werde ich nie so. Und
also das
ich bin
ist jetzt
genauso geworden, wie ich nie werden wollte.
Ein wirklich unfassbar lustiges Beispiel. Ja, ist ja egal, wir sind ja hier unter uns, erzähle ich auch was aus meiner Privat. Ich friere immer. Ja? Also die Wallungen habe ich Gott sei Dank überstanden, aber da waren wir auch nur punktuell heiß.
Auch nicht toll.
Jetzt friere ich wieder. Und mein Lebensgefährte hat sehr lange darüber nachgedacht, ob er das tut, aber er hat mir zu Weihnachten eine Heizdecke geschenkt fürs Bett. Und ich sage dir, es war das schönste Geschenk überhaupt. Ne? Ja. Da ziehe ich mich also darauf zu. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich bin nach wie vor jemand, der gern auch spät schlafen geht und so. Aber wenn ich zu Hause bin, irgendwie auch meinen beiden Katzen gefällt das sehr gut, wenn es warm ist, irgendwie im Bett. Aber die Heizdecke ist ein cooles Teil. Das sollte man nicht unterschätzen. Nein, ich habe das ja ein bisschen provokant gewendet. Natürlich weiß ich, mache mir keine Illusionen. Ich weiß das schon. Auch das selbstverständlich aus dem Blickwinkel einer 20-Jährigen oder Jüngeren, dass wir da natürlich ein anderes Kaliber sind. Irgendwie. Ja, absolut. Alt genug
aber heißt, stimmt schon, dass natürlich jetzt eine Generation an Frauen alt wird, älter wird und alt wird, die einfach immer den, oder viele von denen, die den Mund aufgemacht haben, die für Emanzipation gekämpft haben, für das Recht auf Abtreibung, was weiß ich, also vor mir noch, davon durfte ich ja bereits profitieren von diesen Emanzipationskämpfen. Und das sind natürlich andere Frauen und andere, die lassen sich nicht, die werden nicht unsichtbar, die werden auch nicht unhörbar, ne? Und das ist neu im Grunde.
Obwohl sie dafür kämpfen müssen, weil wenn du dich umschaust, natürlich auch gerade, auch im Fernsehen oder im Kino oder im Theater werden Frauen in dieser Lebensphase schon recht unsichtbar. Sie werden dann das ganz Alte wieder sichtbar. Ja? Ja, also man muss schon schauen, dass man nicht unsichtbar wird.
Das missfällt mir auch total und das, ich habe den Eindruck, dass es sich dass manches sich da auch ein wenig ändert. Also ich freue mich über jedes natürlich alternde Gesicht, das ich auf dem Bildschirm sehe. Und davon gibt es mittlerweile auch ein paar. Aber natürlich hast du recht, diese Unsichtbarkeitsfalle, gerade wenn man eben irgendwie in der Öffentlichkeit steht, die gibt es natürlich noch total. Und wir sehen ja auch, was Frauen dann tun oder sich gezwungen sehen zu tun, um irgendwie mitzuhalten mit diesem Anspruch an jünger aussehen, als man ist und diesen ganzen blöden Quatsch.
Ja, ja, wenn die 60-Jährigen ausschauen müssen wie 30, damit sie noch eine Filmrolle kriegen. Ne? Ja. Wir sind die ganze Zeit am Reden über das Altern, das tue ich hier immer, aber mit dir natürlich besonders, weil kein Geheimnis, alles andere als ein Geheimnis, sondern schon wieder ein Bestseller, Alt genug heißt dein neuestes Buch. Warum wolltest du unbedingt dieses Buch schreiben?
Ach, es ist ja so, dass ich als Schriftstellerin sowieso immer an meinem Leben entlang geschrieben habe. Also das tue ich seit 25 oder 28 Jahren, dass letztlich mein Leben mir die Themen vorgibt. Und sei es in den Romanen oder auch in den Sachbüchern. Ich habe über Schwangerschaft und erstes Jahr mit Kind geschrieben. Als es bei mir soweit war, dann hatte ich einen Hund, dann habe ich darüber geschrieben. Und jetzt werde ich Eltern, dachte, ich bin ja auch nun nicht die Erste, die drauf gekommen ist, daraus ein Buch zu machen oder dass das ein Thema sein könnte. Und ich war dann aber tatsächlich von meinem Buch selbst überrascht, von dem Entstehungsprozess, weil mir das so viel gebracht hat. Also der Schreibprozess war für mich wirklich auch ein Entwicklungsprozess. Und der Titel Alt genug, der gefällt mir selbst so gut, weil er wirklich in zwei Worten das sagt, was ich sagen will und das sagt, was ich nicht sagen will, nämlich zu alt. Es ist im Grunde so eine Trotzreaktion auf das zu alt. Und ich habe mir eben gesagt, ich bin nicht zu alt für hohe Schuhe, ich bin alt genug für hohe Schuhe. Ich bin nicht zu alt, um die bis drei auf der Party zu bleiben. Ich bin alt genug, um vor Mitternacht zu gehen, auf meine Heizdecke mich zu legen, noch eine halbe Stunde Krimi zu lesen. Und das ist für mich nämlich einer der glücklichsten Momente des Tages. Also so habe ich das gewendet, weil das auch total meinem Lebensgefühl entspricht. Ich bin alt genug.
Also, Endlich alt genug. In Österreich sagt man manchmal so auch ein bisschen umgangssprachlich oder so, ich bin schon groß. Ja, so, also auch was heißt irgendwie, ich kann mir das schon leisten und wenn ich will, bleibe ich, aber wenn ich gar nicht will, gehe ich nicht auf diese Party, weil ich habe keine Fear of Missing Out mehr. Die gehört jetzt den Jungen.
Ich bin schon groß, ich kann das alleine entscheiden und ich entscheide es alleine und
Was die Alters, also wenn man sagt, wie alt ist man eigentlich, das kommt in deinem Buch auch mal vor, dieses Mittelalter, ja, oder eine mittelalte Frau. Ich finde das eine ganz grauenhafte Bezeichnung. Ja, auch wenn sie vielleicht
aber
zutrifft.
Kennst du eine bessere? Dann wird man irgendwie Best Ager genannt.
Das magst du auch nicht, habe ich gelesen. Ja, Nein, ich, also zum Beispiel, ich sage immer, wie alt ich bin. Bei mir findest du auch überall immer mein Geburtsjahr. Ich kenne durchaus auch Kolleginnen, wo das nicht so ist. Ja, wo das dann langsam, bei Männern auch, mehr bei Frauen vielleicht noch, verschwindet. Ja. Ja. Also ich denke mir, schreibt mein Alter hin. Irgendwie, das genügt. Ja. Aber so dieses Mittelalter klingt für mich so wahnsinnig bieder. Ich weiß nicht, warum.
Nee, total. Ich weiß nur nicht, wie ich mich korrekt bezeichne, weil ich bin ja keine alte Frau.
Nein.
Zu Recht, habe ich mir noch nicht erlebt. So lange lebe ich noch nicht, als dass ich mich eine alte Frau nennen dürfte. Ich bin keine junge Frau, ich bin, ja, mittelalt. Da fehlt irgendwie ein schönes Wort. Vielleicht können wir uns eins ausdenken. Da fehlt mir eine gute Bezeichnung.
Ja, es ist eh nicht so einfach. Ich habe das, ich habe mir aus dem Buch ja Dinge rausgeschrieben und zu den Best Agent, das magst du nicht, weil das Alter nicht das Beste ist. Was war
weiß
bis jetzt?
Weiß man ja nicht.
Das schreibst du aber in einem Buch.
Ja,
irgendwie.
Genau. Aber man weiß ja nicht, wenn man sagt, das ist auch so eine Best Ager, weil man nicht sagen will, alt oder älter. Das ist wie im Model.
Optimierungsgeschichten.
Im Model-Business heißt es nicht dick, sondern plus size. Es heißt nicht alt, sondern Best Ager oder plus age oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, irgendwie, weil diese Worte dick und alt, die ja eigentlich ganz neutrale Beschreibungen.
Man darf Dinge nicht mehr benennen oft.
Ja, das stört mich aber. Wenn ich habe neulich, als ich 58 wurde im Januar, sagte mir jemand, nein, du darfst nicht sagen, du bist 58 Jahre alt, du musst sagen, du bist 58 Jahre jung. Und ich sagte, wie käme ich denn dazu? Ich bin 58 Jahre alt. Das stimmt doch gar nicht. Also diese das ist eine Form der Altersdiskriminierung, dass wir Frauen, insbesondere Frauen ab einem gewissen Alter, wird quasi von uns erwartet, dass wir nicht mehr sagen, wie alt wir sind. Oder dass wir, wenn wir es sagen, dann zumindest aber noch in Klammern sagen, aber innerlich bin ich total jung geblieben.
Ja, und die Erwartungshaltung ist, dass jemand sagt, was, echt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du schon Mitte 50 bist oder so.
Genau. Ich hatte neulich ein Interview, wo die Kollegin sagte, ja, ich habe sie gerade gegoogelt, gesehen, wie alt sie sind. Da bin ich richtig ein bisschen erschrocken.
Okay.
Und das war als Kompliment gemeint, weil sie offenbar findet, dass ich nicht so alt aussehe, wie ich bin. Das ist aber kein Kompliment, wenn man genauer darüber nachdenkt, weil man automatisch davon ausgeht, dass der jünger aussehende Mensch besser aussieht als der älter aussehende Mensch. Und das missfällt mir und das finde ich auch noch nicht mal. Also ich kenne so viele langweilige junge Gesichter, wo das Leben auch noch natürlich noch gar nicht die Chance hatte, irgendetwas drin zu zeichnen. Und dann sehe ich die Gesichter von alten Frauen, wo ich denke, wow, ja, das Gesicht erzählt mir was, das finde ich schön. Also mir geht das ganz anders. Ich mag diese Form von Hauptsache jung überhaupt nicht, weder innerlich noch äußerlich. Also weil innerlich jung heißt ja letztlich auch nichts anderes, als dass man sich nicht weiterentwickelt hat.
Ja, also es ist ja ein Wert eigentlich, den man da auch mitbringt. Ich finde auch so wirklich oft ganz alte Gesichter sind so wahnsinnig schöne Gesichter. Es ist inzwischen aber selbst in unserem Alter schon exotisch, in Gesichter zu sehen, wo gar noch nichts verändert wurde, muss eh jeder selbst entscheiden. Ich glaube, es ist langsam auch eine Frage des Selbstbewusstseins, dass man das nicht tut. Ist nicht so leicht irgendwie in dieser Welt, in der wir leben, dass man da dazusteht. Aber das schreibst du im Buch ja eben auch, jung ist gut, alt ist schlecht, ist quasi so der gesellschaftliche Sukkus, in dem wir uns so befinden. Das ist nur echt ein Fehler, weil wir werden ja immer älter als Gesellschaft. Das könnte man ja als Pluspunkt nehmen.
Ja, und es wäre so schön, wenn wir das mit offenen Armen empfangen und eben, ich will das ja auch gar nicht schönreden, natürlich folgt auf das Alter meistens der Tod und bis dahin wird das Leben beschwerlicher, Körperfunktionen werden schwächer, Energie lässt nach, das ist ja alles auch, das ist halt so, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei, egal wie viel Botox man sich in die Stirn spritzen lässt, irgendwann lässt die Kraft nach. Aber ich finde, dass man eben mit einer, ja, wie soll ich sagen, akzeptierenden und achtsamen und reflektierenden Haltung dem Leben und dem Älterwerden gegenüber das nicht nur überstehen kann besser, sondern eben auch wertschätzen kann, was ich sage. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, weil es ja auch so eine lange Phase unseres Lebens geworden ist, glücklicherweise. Stichwort Longevity. Wir leben immer länger. Aber was fangen wir mit diesem Leben an? Und es wäre ja schon schön, wenn es beim langen Leben nicht darum geht, möglichst lang jung auszusehen, sondern möglichst immer klüger und reifer und freundlicher und menschlicher zu werden.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotic Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotic Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich.
Also ich habe mit der ganzen Longevity-Geschichte so und so ein Problem, weil ich mir denke, wenn ich ganz viel Energie darin investieren muss, damit ich jung bleibe, irgendwie, vielleicht möchte ich gern lieber leben, die Zeit, die ich habe, weil ich weiß so und so nicht, wann es aus ist. Ja? Also nichts gegen einen guten Trend, wenn man irgendwie gesund bleibt und auf sich schaut und alles gut. Ja? Aber in der extremen Formung habe ich das Gefühl, ihr versäumt euer Leben, während ihr euch darauf konzentriert, alt zu werden.
Ja, und möglichst lang zu leben. Ne? Das in der Extremform ist das so. Und ich habe auch, ich habe jetzt wirklich nicht aufgehört, Sport zu machen, aber ich mache viel weniger als früher. Ich lasse mich auch nicht mehr kontrollieren durch meinen Energiering oder wie das Ding heißt, was mir sagte, wie viele Schritte und ob ich gut geschlafen habe. Und ich, auf einmal hatte ich das Gefühl, dass diese Bewegungsroutine und Krafttraining und so, dass das mich mehr, auf gewisse Weise mehr Energie gekostet hat, als sie mir gebracht hat. Und vor allen Dingen keine Freude, sondern das war so ein, ja, wie so eine Mühle, in die ich mich begeben hatte. Und ich war neulich mit meinem Sohn Paddle spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so Mini-Tennisschlägern eigentlich. Und wo ich dachte, wow, das ist wirklich lange her, dass mir Sport so richtig Spaß gemacht hat. Und das ist so ein Moment. Früher war ich irgendwie auf dem Rudergerät oder habe irgendwelche blöden Bauchbeine-Po-Kurse gemacht. Immer mit dem Ziel, aha, Muskelaufbau. Früher war es Abnehmen, heute ist es Muskelaufbau, damit die Arme nicht hängen und damit was weiß ich. Und der Spaß ist dabei völlig verloren gegangen. Als ich paddelte, dachte ich, erstens ist es auch Sport und zweitens, Halleluja, es macht auch noch Spaß.
Ich nehme mal an, du hast auch Step-Aerobic gemacht in den 90ern. Das war auch so eine, finde ich, vollkommen idiotische Geschichte in allen Fitnesscentern, wo wir uns die Bandscheiben zusammengehaut haben, mit lauter Musik also, auf so ein Ding immer drauf. Also das haben wir Studentinnen gemacht.
Ja, das habe ich auch gemacht, da war ich aber nicht so gut drin. Wobei ich jetzt zum Beispiel tanzen, ich war mal in so einem Tanzkurs, das ist ja auch was eher auch noch sozusagen die Seele beflügelt und dem Körper gut tut und der Seele. Das kann auch Spaß machen, finde ich. Ich will auch gar nicht meckern, natürlich, also ich schwimme auch gerne und es gibt auch viele, denen macht ein Joggen Spaß und Yoga und so. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, nur ich habe gemerkt, weil du eben davon sprachst, dass Longevity auch zu so einem Selbstzweck werden kann. Und den Eindruck hatte ich bei mir auch.
Ich war nie so sportlich. Ich zwinge mich jetzt dazu, weil ich predige hier schon auch immer mit Expertinnen, dass es natürlich auch wichtig ist, in dieser Lebensphase einfach auf sich selbst zu schauen. Irgendwie. Aber ich gehe jetzt auch zum Beispiel wieder tanzen, macht mir mehr Spaß, als irgendwo in der Muckibude irgendwelche Gerichte zu stemmen. Man muss ja auch wissen, was man will. Ja. Das ist absolut ein Ding. Ja. Dein Buch. Du hast einige Dinge gemacht auch für das Buch, über die du dann auch schreibst. Du beschreibst deine Reise nach New York oder andere Dinge irgendwie, die für dich, für mich war in New York immer eine Sehnsuchtsreise, jetzt nicht mehr, seit es diesen Präsidenten gibt leider, aber für dich war es eine Überwindung, dorthin zu fahren. Du hast viele Dinge gemacht, auch um dich zu überwinden, und über eins möchte ich schon ein bisschen näher, weil liebe Hörerinnen, ihr sollt das Buch natürlich lesen, wir erzählen euch hier nicht alles aus dem Buch, reden. Warum zum Teufel bist du zu Germany's Next Topmodel gegangen? Das hast du auch gemacht.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich, als ich das Buch begann, hatte ich festgestellt, eigentlich bin ich noch nicht ganz alt genug für dieses Buch. Da fehlt noch ein bisschen was ich erzählen möchte und was ich erleben möchte. Ich bin ja ein sehr angstgeplagter und angstbeengter Mensch und habe aber auch da in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht und wollte eben zum Beispiel diese Reise nach New York machen, trotz Flugangst, trotz Höhenangst. Das stand auf meiner Bucketliste. Also da waren einige Herausforderungen drauf, wo ich sagte, ja, das will ich machen und davon will ich berichten. Und während ich in diesem Abenteuermodus mich befand, sah ich auf Instagram einen Aufruf von Heidi Klum, der ich folge, wo sie beklagte und bedauerte, dass sich so wenige Best-Ager für die neue Staffel von Germany's Next Topmodel bewerben. Und das war quasi wie eine Impulskontrollstörung, dass ich dachte, ah Heidi, alles klar, du meinst mich, ich lasse dich nicht hängen, und habe innerhalb von 10 Minuten so ein Bewerbungsvideo gemacht, wo ich einfach in die Kamera sagte. Ach,
Video gleich und so, okay.
Ja, man musste sich mit einem Video bewerben, also wo man einfach kurz reinsprach, oder wahrscheinlich sollte man sich auch ganz körpermäßig zeigen, das habe ich nicht gemacht. Ich saß da in meiner Bluse, die ich sowieso anhatte, und habe kurz reingesprochen, warum ich mich bewerbe. Und da musste man noch einen Fragebogen ausfüllen, mit der Adresse und der Größe wahrscheinlich. Das ist so genau, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, zack, ich hatte es abgeschickt, ohne die Sendung zu kennen und ohne groß darüber nachzudenken. Also die Sendung, ich verfolge natürlich die Diskussionen um die Sendung. Ich weiß grob, worum es geht. Ich hatte aber noch nie eine gesehen, ganz. Immer nur so ausschnittsweise. Und dann saß ich am Abendbrotstisch und dachte meinen Männern, ich habe ja zwei Söhne und einen Mann, ich habe mich übrigens bei Germany's Next Topmodel beworben. Und alle lachten, bis sie dann merkten, ach, die Alte macht gar keinen Witz. Das ist gar nicht lustig gemeint. Da gefroren sämtliche Gesichter. Weil
ich wollte gerade sagen, wie haben Sie dann reingeschaut?
Fanden sie schrecklich. Also, und zwar alle. Fanden sie ganz, ganz schrecklich. Und ich habe dann besänftigt. Ich habe gesagt, jetzt lass, ich werde, kommt doch sowieso nicht weiter. Es ist doch letztlich auch eine tolle Art für mich, Aufmerksamkeit zu generieren für das Thema, was mir so am Herzen liegt, nämlich älter werden und nicht verschwinden. Nicht leise werden und nicht unsichtbar werden. Und dann hatte ich aber tatsächlich eben eine Einladung zum Casting nach Köln, wo ich dann zwischen sehr vielen jungen Frauen, das war das Frauencasting, und Mädchen und einigen Älteren, von denen sich sehr viele beworben hatten, nur weil sie mein Bewerbungsvideo auf Instagram, wo ich das gepostet hatte, gesehen haben, da war ich stolz. Zwischen denen bin ich dann da auf dem Laufsteg auf Heidi Klum und Jean-Paul Gaultier zugelaufen. In meinem bunt gestreiften Strandkleid, das ich nicht mehr rechtzeitig ausziehen konnte. Das ist eine andere Geschichte. Ich hatte mich mit dem Timing vertan. Jedenfalls sah ich längst nicht so apart aus, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Ich musste auch so lachen. Ich konnte auch gar nicht so ernst gucken, wie die Models immer gucken, weil ich alles auch so lustig fand. Und habe dann da den beiden gesagt, warum ich das wichtig finde, dass ich hier bin, weil ich nämlich etwas mitbringe, was unterrepräsentiert ist, nämlich Falten, Fett und Lebenserfahrung. Und da haben sie gelacht.
Haben sie auch geschaut und wahrscheinlich.
Dann, ja, und dann bin ich tatsächlich weitergekommen. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, dann in diese Villa in Berlin oder wo das dann auch war, einzuziehen. Und ich habe darüber nachgedacht, aber es war letztlich aus verschiedenen Gründen ging es nicht. Zum einen, weil man dann wirklich von der Welt abgeschnitten ist, und zwar über Wochen darf man kein Handy, kein Tablet, kein Computer benutzen.
Wirklich, also gar nicht. Geht,
okay. Ja, nein, wirklich gar nicht. Also man darf sonntags 10 Minuten mit einer Vertrauensperson sprechen, sonst hat man keinen Kontakt.
Das klingt nach Gefängnis.
Naja, so ist natürlich die Sendung auch aufgebaut, dass man sehr so ein bisschen im eigenen Saft schmort.
Das verstehe ich langsam, warum die, ich habe das auch nie ganz gesehen, manchmal, wenn meine Tochter jünger war, hat sie es Gott sei Dank nie ernsthaft angeschaut, aber halt so ein bisschen, weil alle drüber geredet haben, und dann habe ich manchmal diese Umstyling-Szenen gesehen, wo denen die Haare geschnitten wird und die weinen alle so, und ich habe es nie verstanden, aber vielleicht hat es mehr mit dem Setting zu tun, dass du völlig isoliert bist, dass du dann weinst, wenn sie dir die Haare
abschneiden.
Wahrscheinlich
liegen da auch ganz schön dann die Nerven blank, und also das war mir rein logistisch nicht möglich, und dann bin ich natürlich, also die hätten die Sendung ja für mich verändern müssen. Ich kann ja nicht in Unterwäsche mich vom Helikopter abseilen oder mit einem knapp volljährigen jungen Mann knutschen im Regen halbnackt. Das käme jetzt für mich nicht in Frage. Also entweder wäre ich sehr schnell sowieso raus gewesen oder man hätte immer für mich so ein Sonderprogramm erfinden müssen. Also insofern war das dann vorbei, aber es hat sehr viel Aufmerksamkeit gebracht für die Sache, die mir wichtig ist. Mhm. Es gab auch etliche kritische Stimmen, verstehe ich auch, wie ich mich instrumentalisieren lassen kann für so ein fragwürdiges Format. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, ich habe Heidi Klum benutzt für meine Zwecke, um einmal sozusagen daran zu erinnern, Leute, schaut mich an, es gibt auch... Es gibt ältere Frauen, die natürlich altern, die die trotzdem, die was zu sagen haben, die sichtbar bleiben und das auch verdienen. Und das fand ich super. Ich finde im Nachhinein, ich habe alles richtig gemacht. Also ich freue mich darüber. Und ich finde in der Sendung, ich war ja in der ersten Folge, war ich dann dabei, wo das Casting eben begleitet wird. Das war überhaupt nicht peinlich. Meine Söhne haben sich nachher auch noch auf die Straße getraut. Ich hatte das mit vielen Freundinnen zusammen zu Hause angeschaut. Und dann saßen wir 7:45, läuft das ja, saßen wir gespannt auf dem Sofa mit Chips und Gummibärchen, hatte alles angehabt. Und dann stellte ich fest, dass ich den Sender Pro7 überhaupt nicht eingespeichert hatte. Hatte ich noch nie gesehen auf diesem Fernseher.
Dann ist der Stress
und
ausgebrochen.
Dann ging der Stress los. 8 Frauen hackten auf dieser Fernbedienung rum, suchten den Senderdurchlauf. Nachher hatte ich keinen einzigen Sender mehr. Und dann musste ein Mann angerufen werden, der sich mit Computern gut auskennt, der Mann von Kerstin, der uns dann irgendwie per FaceTime eine App runtergeladen hat, über die wir dann die Sendung sehen konnten.
Ein schönes Bild, das man sich vorstellt. Ja. Ich habe das nicht gesehen. Ich werde mal schauen, vielleicht findet sich das ja irgendwo im Netz, dann werde ich mir das nachschauen.
Bestimmt, ja.
Beziehungsweise ich gebe es in die Shownotes, weil ich habe ja natürlich in den Shownotes Informationen über meine Gäste und Gästinnen. Dann kommt das auch dazu. Du hast eine Menge auf dich genommen für dieses Buch, auch etwas anderes gemacht, wo ich auch wahnsinnig habe schmunzeln müssen. Diese Selbsthilfeszene, dieses Coaching, aber Coaching in meinen Augen irgendwie absurdesten Sinne und schilderst irgendwie auch, wo dann jeder sagen soll, wie gut er ist und wie super man sich fühlt und dann soll man da rausgehen und sich erneuert fühlen. Und du sprichst damit ein ganz wichtiges Thema an, natürlich die Geschäftemacherei mit Menschen und Frauen, weil wir hier vor allem über Frauen sprechen, aber auch mit Menschen in diesem Alter, in diesem Lebensmitte, die ja für Männer wie Frauen oft herausfordernd ist. Das ist schon eine harte Geschichte, weil manche da, glaube ich, wirklich viel Geld lassen bei irgendwelchen selbsternannten Gurus, die einem aber nicht gut tun.
Ja, im besten Fall tun sie einem, stören sie auch nicht, aber sie haben halt diese Heilsversprechungen. Und ich war da in Köln auf einem großen Festival oder Kongress der Lebenshilfe, habe auch viel Geld, ich habe 500 Euro bezahlt, weil ich dann auch noch so Extrakurse besuchen wollte. Das war ja eine Recherche für mein Buch. Und das ist halt alles auf, das klingt irgendwie gut und ist immer irgendwie falsch, wenn man mal drüber nachdenkt. Also wenn dann Verona Poth auf die Bühne kommt, von Feuerwerk begleitet und mir sagt, du bist gut, so wie du bist, du weißt es nur noch nicht. Und da, im Grunde wird dieser Satz von allen immer wieder wiederholt. Du bist gut, so wie du bist und du musst an dich selber glauben. Ja, du darfst scheitern, aber weißt du, was du nicht darfst? Du darfst nicht liegen bleiben, du musst immer wieder aufstehen. Und jede Krise ist eine Chance und das Leben ist da, wo du noch nicht warst. Und das ist so ein, dieses Optimismus-Tourette, was mir so auf den Senkel geht, weil es einfach falsch ist. Und wenn, dann stimmt nur ein Drittel, weil wenn die Leute alle denken würden, sie seien gut, so wie sie sind, dann würden sie da ja nicht hingehen. Und man muss auch nicht denken, dass man gut so ist, wie man ist. Keiner ist gut, so wie er ist. Wir haben doch alle unsere dunklen Flecken, unsere charakterlichen Abgründe. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sagt, da gibt es aber noch ein bisschen Bedarf, an mir selbst zu arbeiten. Ich liebe Selbstzweifel. Ich habe Angst vor Leuten, die keine Selbstzweifel haben. Ich habe großes Verständnis für Leute, die scheitern und liegen bleiben und sagen, das schaffe ich nicht mehr. Das gebe ich auf. Dazu gehört auch Stärke. Oder ich weiß, dass es Wunden gibt, die sich nie schließen, die man ein Leben lang mit sich trägt und die auch immer mal wieder wehtun. Und ich finde, das geht in all diesem Empowerment-Getöse so unter, dass eben Schwäche, also dann muss man eben den Mut zur Schwäche haben. Nee, man kann auch einfach schwach sein. Man kann in der letzten Reihe sitzen, sich fett und hässlich fühlen. Und dann steht da irgend so ein Typ und sagt mir, schau in den Spiegel und sagst, du musst dir sagen, du bist schön. Dann schaue ich in den Spiegel und was sehe ich? Da steht eine Frau, die ist nicht schön. Warum soll die denn auch schön sein? Was ist denn das für ein Maßstab? Ich muss doch überhaupt nicht schön sein. Wenn ich jetzt aufstehen würde, dir meinen Bauch zeigen würde, der ist beim besten Willen nicht schön. Er ist total verdötscht und ich habe 2 Kinder bekommen, viele Chips gegessen, dann ist er noch weiß. Mein Bauch ist einfach nicht schön. Das Gute aber ist, der muss es auch nicht sein. Ich muss auch nicht schön sein. Das geht mir, und ich muss mich auch nicht so ständig selber lieben. Geht mir völlig auf den Senkel. Könnte ich mich jetzt noch stundenlang drüber aufregen, wie du merkst.
Verstehe ich total, bin ich ganz bei dir. Ich kriege da auch so einen irrsinnigen Widerstand. Das Ding ist halt nur, dass man wirklich das Gefühl hat, eben auch, und also ich beschäftige mich ja mit diesen Wechseljahren jetzt sehr, da beginnt auch ein bisschen so eine komische Geschäftemacherei mit Dingen. Mhm. Weil die Geschichte ist immer noch so, ich glaube, in Österreich sind wir vielleicht noch ein bisschen weiter hinten als in Deutschland.
Das stimmt, im
Endeffekt immer noch ein Tabuthema, ist auch in Betrieben eben noch gar kein Thema, da wirklich Rücksicht zu nehmen und. Und auf der anderen Seite, irgendwie kommt dann irgendwelche Wechseljahr, Kosmetik oder irgendwelche komischen Sachen, die de facto keine Wirkstoffe haben, die Frauen um irres Geld auch kaufen, weil es eine Phase der Verunsicherung ist, für fast jede Frau, egal wie symptomatisch das alles ist, aber es ist eben eine Frage, sie hatte Prochat Madani hier unlängst auch, auf die muss ich immer wieder zurückkommen, weil die auch so eine intelligente Frau ist, die Schauspielerin, die eben gesagt hat, diese Zeit der Turbulenzen, wo so viel zusammenkommt. Ja? Mhm. Das haben Männer ja auch. Ja? Also ich spreche ja hier ganz bewusst nicht nur mit Frauen, sondern eben auch mit Männern. Und da setzt dann so eine Geschäftemacherei ein, die so total dem Thema schadet, ja, dass man ein Thema, so wie du das jetzt mit deinem Buch eben das Ältersein oder Älterwerden und ich jetzt da hier mit den Wechseljahren und sowas pusht irgendwie, finde ich, total hinein, weil sich da Menschen auf einer Welle finden und damit Geschäfte machen wollen, aber der Sache eigentlich gar nicht helfen. Ja?
Mhm. Also, das ist ja leider immer so, oder? Also das ist ja bei jedem Thema, gibt es ja Menschen, die damit Geld verdienen wollen. Wir letztlich auch. Ich meine, ich schreibe ein Buch drüber, das musst du auch bezahlen. Du machst einen Podcast darüber und möchtest natürlich dafür auch gewertschätzt werden und vielleicht damit Geld verdienen. Also es ist natürlich immer die Frage, was verkauft man? Und dass da immer auch Scharlatane dabei sind, die auf all, ich meine, letztlich sind die Cremes, oder was auch immer da verkauft wird, den fällt ja, die entdecken ja jetzt nicht auf einmal einen neuen Wirkstoff, der nur für die Haut ab 50 da.
Also na, verkauft dich so vielleicht immer im Moment ganz gut. Also ich meine, ich bin da extrem skeptisch, weil ich denke mir, entweder du hast dein Glück mit deinen Genen und du hast halbwegs gelebt, ja, das sieht man ja dann auch irgendwann im Gesicht.
Ja.
Oder du hast halt die Anlage zu mehr Dellen oder zu mehr Falten und das ist so, da kannst du schmieren, was du willst, ist vollkommen wurscht. Ja,
ja, und da wäre es eben auch schön. Und natürlich nicht im Sinne der Beauty-Industrie und der Wirtschaft, wenn Frauen sich mit ihrem alternden Äußeren anfreunden würden. Und sich natürlich pflegen und was weiß ich, eine Feuchtigkeit machen und irgendwie sich bewegen und sowas. Aber da irgendwie hunderte von Euros auszugeben für Cremes, das wäre schon schön, wenn dieses Geld woanders hinfließen würde. Da habe ich gute andere Ideen, wo es sinnvoller eingesetzt wäre.
Na, falsche Versprechungen.
Aber das ist natürlich ein Markt, der ist letztlich so alt wie die Menschheit. Ne? Frauen wollten schon immer durch Schönheit gefallen. Und ich weiß auch nicht, dass...
Schwappt immer mehr zu den Männern über. Ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen etwas, wo es sich ein bisschen ausgleicht, weil langsam...
Aber wie schade.
Ja.
Es wäre doch viel schöner, umgekehrt, wenn es von den Männern zu uns schwappen würde. Also wenn ich... also weil ich habe das Gefühl, mein Äußeres wird mir... Unwichtiger ist falsch, weil ich ja so gerne in meinem Gesicht lese. Also insofern ist es mir schon wichtig, wie ich aussehe und ob ich... hoffentlich freundlich aussehe oder interessiert oder vielleicht auch strahlend. Nicht von der Haut her, aber von den Augen her oder von der Ausstrahlung her, das ist mir schon wichtig. Aber ich finde es ganz schlimm, dass Männer auch anfangen, nicht älter werden zu wollen. Ich hätte es mir umgekehrt gewünscht. Und wenn ich gerade manchmal, ich habe jetzt gestern, habe ich wieder irgendwie auf Netflix eine Serie gesehen, da spielt Nicole Kidman mit.
Gott, die ist ja Wahnsinn.
Und
also die erkennt man
spielt,
ja nicht mehr.
Neben ihr spielt ein gleichaltriger Mann. Die sind ja, also sie ist so Mitte, Ende 50 und ihr Mann in dieser Serie, Scarpetta heißt die Serie.
Mhm.
Ihr Ehemann in der Serie ist ein natürlich gealterter Mann. Und der hat ein tolles Gesicht mit Falten und Furchen und Mimik und da tut sich was, der kann zeigen, der kann sozusagen auch seine Kunst zeigen in seinem Gesicht. Und dann sieht man Nicole Kidman daneben, wo sich halt die kann mit dem Gesicht keine Ausdrücke mehr vermitteln.
Sie schaut sich auch nicht mehr ähnlich.
Wer weiß, wie sie aussehe, aber sie darf offenbar nicht so altern wie ihr männlicher Kollege, der all sein Handwerkszeug benutzen darf. Und ich finde es sehr schade, die Vorstellung, dass bald auch die Männer so aussehen. Ich würde mir wünschen, dass wir eben wieder richtige Gesichter sehen. Aber ich glaube, das ist auch ein frommer Wunsch und naiv und blöd irgendwie wahrscheinlich.
Es ändert sich, glaube ich, schon. Es sind Sehgewohnheiten natürlich und es ändert sich. Also ich bin manchmal so, ich moderiere auch so Veranstaltungen und so, und dann schaue ich manchmal so bewusst in die Runde und ich sehe, also jetzt das wieder auf Frauen bezogen, weniger auf Männer, ab einem gewissen Alter, und das setzt schon recht früh an, sehr wenige Gesichter, wo ich das Gefühl habe, da ist wirklich gar nichts passiert. Und ich habe auch schon manchmal auch Männer oder auch Frauen, die sich vielleicht nicht so mit diesem Thema beschäftigen, sagt, schau dich mal um, fällt dir irgendwas auf? Irgendwie nein. Sag ich, schau, die sind alle, haben alle etwas in ihrem Gesicht gemacht. Und das fällt aber gar nicht mehr so auf, weil einfach diese natürlichen Faltengesichter, ja, wie ich auch eins vor mir her trage und ich werde da auch immer dabei bleiben, die sterben aus langsam. Es wird einfach ein anderer Blickwinkel. Andererseits denke ich mir, es gibt schon noch einige Leute, die sich denken, mit mir nicht irgendwie. Ja,
vor allen Dingen der Hoffnung. Großteil der Frauen, selbst wenn sie es wollten, können sich das ja gar nicht leisten. Also bewegen uns ja sicherlich schon in so einer Blase, wo eben Frauen überhaupt darüber nachdenken können, sowas machen lassen zu können. Gerade eben, du bewegst dich sicherlich auch vielleicht in Fernsehumfeld oder so.
Jetzt nicht mehr, aber.
Ja, aber ja. Also, aber wenn man, Gott sei Dank, wenn man irgendwie durch Aalen oder Köln oder was weiß ich, durch die Fußgängerzone geht, da sieht man ja doch hauptsächlich, finde ich, da fallen die gemachten Gesichter dann eher auf. Insofern ist das natürlich aber auch wieder eine Form, andere unter Druck zu setzen, ne? Wenn sie auf den Bildschirmen immer
natürlich
diese Jugendfratzen sehen und dann in den Spiegel gucken und denken, oh Gott, wie schrecklich sehe ich denn aus? Dabei ist es einfach ein natürlicher und in sich auch guter Prozess. Ich will gar nicht schön sagen, weil schön müssen wir ja gar nicht sein, aber ach, es ist ein Elend und es ist auch, finde ich, ein heikles Thema, weil man ja auch offiziell gar nichts sagen darf über das Aussehen von anderen Frauen. Aber ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum ich nicht mich freuen sollte über natürlich alternde Gesichter und auch Kommentare abgeben darf zu Gesichtern, wo das eben nicht mehr möglich ist. Und ich finde, das auf eine gewisse Weise setzt das Frauen unter Druck.
Genau, das ist, also ich finde auch, es ist natürlich für jede und für jeden eine ganz intimste Entscheidung, was immer man da auch tut. Aber ich finde auch, warum ich auch manchmal was dazu sage, ist, Frauen zu bestärken, sich nicht so unter Druck setzen zu lassen von dem, was einem da vorgesetzt wird. Und natürlich bedarf es eines ziemlich großen, auch im Endeffekt Selbstbewusstseins, dass man sagt, okay, irgendwie, ich stehe jetzt halt dazu und ja, wenn ich mir Fotos von vor 20 Jahren angeschaut habe, dann habe ich mich auch vielleicht mit manchem wohler gefühlt, was äußerlich war, aber es ist halt so.
Vor allen Dingen ist das meistens noch nicht mal so, also ich habe mich vor 20 Jahren mit meinem Äußeren nicht wohler gefühlt als jetzt, ganz im Gegenteil.
Vor 20 Jahren ging es noch.
Was?
Ja, bei mir schon. Irgendwie. Also 20 Jahre war ganz gut.
Eigentlich immer an mir so rumgemäkelt und jetzt denke ich, oh, herrliches Hängen. Es ist irgendwie so gar nicht mehr mein Thema und ich mag das so gerne sehen, die vergehende Zeit an mir. Und insofern, ich bin auch, was das angeht, jetzt irgendwie, finde ich, irgendwie selbstbewusster geworden. Nenn mir eine 22-Jährige, die mit ihrem Körper zufrieden ist, ob schon sie allen Grund dazu hätte, ne?
Ja, klar. Irgendwie, also, mit 20, also ich zum Beispiel, ich bin 1,80 groß, irgendwie, man war das mit 14, ich habe es unfassbar lang und nachhaltig gehasst.
Ja, das verstehe ich.
Jetzt ist es okay. Und unlängst war ich mal bei einer Veranstaltung, da waren zwei ein bisschen ältere Frauen noch als ich, die ungefähr gleich alt waren wie ich. Und ich sagte, wie schön die großen Frauen. Ich habe es immer gehasst. Ja, also man braucht auch da ein bisschen Zeit, um sich mit seinen eigenen, was auch immer, Gegebenheiten abzufinden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig.
Du, Richtung Ende dann auch schon, weil ich glaube, wir könnten hier stundenlang über dieses Thema
unbedingt reden.
Vielleicht setzen wir das ja auch mal fort.
Gerne.
Aber um jetzt irgendwie so Richtung Ende schon zu schwenken, komme ich nochmal auf die Wechseljahre natürlich auch zurück. Da habe ich mir einen sehr schönen Satz auch aus deinem Buch rausgeschrieben, den ich da jetzt mal vorlese. Stimmungen, das Klassische natürlich, mit Wechseljahren. Manchmal ändert sich meine Stimmung innerhalb von Minuten. Mal fühle ich mich als glamouröse Grace Kelly und dann wie ein zerrupftes menopausales Zwerghuhn. Wie fühlst du dich denn gerade?
Ich fühle mich angekommen. Ich fühle mich gut. Ich
weiß, also mehr Grace Kelly?
Nicht Grace Kelly, das nicht, sondern ich fühle mich wie ich. Ich bin nicht Grace Kelly und heute bin ich aber auch kein menopausales, zerrupftes Zwerghuhn. Das kann schon auch wieder passieren. Das war auch in den letzten Tagen manchmal. Ich war viel unterwegs, dann bin ich abends im Hotelzimmer, bin erschöpft und gucke in den Spiegel und denke so, uff, meine Güte, siehst aber müde aus und fühle mich einsam. Natürlich, das kennen wir alle und das geht mir ja auch nicht anders, aber ich habe eigentlich von wirklich, damit schließt sich jetzt auch der Kreis, weil ich so begonnen habe, diese Heimat in mir selbst zu finden. Das ist noch immer kein Ort der absoluten Sicherheit. Also auch da stöbern mich manchmal die Giftzwerge auf, des mangelnden Selbstwertgefühls. Aber ich werde mir eine immer bessere Freundin.
Was Schöneres kann es ja eigentlich nicht geben, oder? Wenn man sich selbst die eigene Freundin ist. Großartig. Jetzt gibt es natürlich schon viele Frauen und ich war auch lang so eine, gerade in dieser Phase der anfangenden Wechseljahre, wo es mir wirklich so schlecht gegangen ist, auch körperlich. Ich weiß inzwischen, es gibt ungefähr mehr als 80 Symptome. Also ich glaube, ich habe ungefähr 60 durchgemacht, ohne zu wissen, dass ich die habe, sondern ich dachte, ich kriege Alzheimer und ich dachte, ich habe ein Herzproblem und ich dachte, whatever. Ja. Und da gibt es natürlich auch dann, also abgesehen vom medizinischen, aber immer wieder auch, darum frage ich am Ende meines Podcasts immer alle Gesprächspartnerinnen nach ihrem ganz persönlichen Menotipp. Ich habe die unterschiedlichsten Menotipps hier in diesem Podcast schon gehört. Die von den Expertinnen gingen natürlich immer in diese Richtung bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwie unlängst hat auch eine so eine Psychotherapeutin gesagt, irgendwie habt möglichst viele Freundinnen als Tipp oder so. Für diese Lebensphase, die nicht immer nur ganz einfach ist, wie wir am Anfang ja auch schon besprochen haben, was ist denn dein Menotipp?
Also ich glaube, ich bleibe bei meinem Schlusswort, was ich eben schon gesprochen habe, sei dir selbst die beste Freundin, weil man das so oft nicht ist. Also gerade auch in dieser Phase so kritisch ist mit sich und sich so überfordert, sich so viel übel nimmt, sich auch immer noch viel gefallen lässt, aber auch von sich selbst. Und wenn man da einmal mit sich in Zwiesprache geht, und zwar nicht mit der kritischen Stimme, sondern der wohlwollenden, der besten Freundin in sich selbst, dann kommt man, glaube ich, wirklich ein gutes Stück weiter und auf einen Weg, der einen hinführt zu mehr Selbstbeheimatung.
Ein sehr schöner Tipp. Ich werde auch selber dran denken, wenn ich das nächste Mal ungeduldig mit mir selbst werde. Das kommt nämlich auch vor. Dann, ich bin denke, okay, sei netter zu dir selbst und sei deine bessere Freundin. Liebe Illiko, ich würde gerne noch lange mit dir weiterbleiben, aber plaudern. Aber wir sind jetzt eh schon sehr lang geworden und ich freue mich wahnsinnig, dass du in meinem Podcast bist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du wirst auch mal nach Wien kommen. Du tourst mit dem Buch. Weißt du schon wann?
Also das wird Anfang nächsten Jahres werden. Aber dann bin ich zweimal in Wien und ich war auch schon einmal in Wien. Du warst ja da, hast du mir erzählt in der Show und da freue ich mich drauf. Ich liebe Wien und das Publikum war super. Und also da werde ich rechtzeitig auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ich wieder
großartig. Ich werde komme. Das auf jeden Fall auch in den Shownotes markieren, weil du hast das sicher einen Tourplan und es kann ja auch sein, dass die ein oder andere mal vielleicht von Salzburg nach München oder wo auch immer hinfährt, wo du ja auch am Weg
auch,
bist.
Genau.
Ansonsten wünsche ich mir persönlich sehr, dass wir uns vielleicht persönlich treffen, wenn du Anfang nächsten Jahres, 2027, auch in Wien bist. Bedanke mich sehr für deine Zeit. Das Buch möchte ich echt wirklich weiterempfehlen. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Ein bisschen unter Stress, weil ich gewusst habe, wir haben heute das Gespräch und ich möchte es vorher lesen. Ich werde es nochmal auch, es sind so viele Sätze, die man mit Genuss mehr lesen sollte und nicht so schnell, weil sie wirklich gut sind und wo man auch drüber nachdenken kann.
Ich danke dir sehr für die Einladung.
Ich danke dir ganz herzlich.
Herzliche Grüße nach Wien.
Euch allen sehr fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder bei Von Wegen Pause dabei wart. In den Shownotes seht ihr auch, wann es die Show sozusagen live gibt. Das ist jetzt auch bald in Graz der Fall, in Wien dann auch wieder. Vielleicht auch wo auch immer, wenn ihr Themen habt oder das Gefühl habt, mit der oder derjenigen oder demjenigen, spreche auch gerne mit Männern hier, ist hier noch nicht geredet worden, schickt mir das doch und ich freue mich auf das nächste Mal.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.